fast hätte es nicht geklappt. Ich muss gestehen, ich fahre seit 25 Jahren an Schweinfurt vorbei, mindestens 25 Jahre, und ich war noch nie hier. Jetzt würden wahrscheinlich die echten Schweinfurter sagen, das ist ja ein Skandal, aber ich kann es leider nicht ändern. Und trotzdem ist Schweinfurt so ein Joker von mir. Und zwar, ich komme ursprünglich aus Berlin, meine Frau kommt aus Rothenburg ob der Tauber, und ja, da muss man immer gucken, wie kommt man am besten nach Berlin, wenn man da hin will. Und oft ist es so, Stau auf der A6, na gut, fahre ich nicht lang, dann Stau auf der A3, Nürnberg-Stau, und dann bleibt sozusagen, na dann fahren wir halt über Schweinfurt. Und in der Regel klappt das auch immer total super. Wir waren vor einigen Wochen erst wieder in Berlin, auch überall Stau, und dann sind wir hier lang über die A70, über Erfurt, und sind super durchgekommen. Und heute Morgen, da haben die, ich weiß nicht, entweder war halb Holland unterwegs, die waren wahrscheinlich alle im Skiurlaub, jedenfalls waren nur Autos mit gelben Kennzeichen auf der Autobahn, und dann haben sie auch noch eine Fahrbahn gesperrt. Und dann standen wir da im Stau, und ich habe auf die Uhr geguckt und dachte, na, hoffentlich geht das jetzt gut. Aber es hat geklappt. Ich habe gesehen, ihr habt Kinder da. Vielleicht kommt ihr schon mal runter, und ich erzähle kurz noch was über mich. Ja, ich habe meine Ausbildung im Krankenhaus Waldfriede in Berlin gemacht. Da habe ich auch meine Frau kennengelernt. Und ihr habt ja schon gehört, sie kommt aus Rothenburg, und irgendwann sind wir dann nach Rothenburg gezogen. Ich habe zwei Kinder und arbeite zurzeit in der Pflegeberatung, also nicht mehr aktiv in der Krankenpflege, aber als Berater. Und ab und zu predige ich auch, und letztens rief mich der Thorsten Riedel an und hat gefragt, ob ich nicht mal Lust habe, in Schweinfurt zu predigen. Und da dachte ich, es wäre jetzt endlich mal die Gelegenheit, um Schweinfurt auch wirklich ein Gesicht zu geben. Und deswegen bin ich heute hier. Okay, ich habe eine kleine Geschichte, und wenn ihr vielleicht nach vorne kommen wollt, dann könnt ihr auch ein paar Bilder euch dazu angucken. Hier mit vor, wenn ihr hierher kommt, dann könnt ihr die Bilder besser sehen. Also, es war die Zeit, als es noch Segelschiffe gab. Ja, die, also ohne Motor, ohne Navi-System, ohne GPS. Und da mussten die Seeleute noch versuchen, alleine durch Wind und Wetter zu kommen. Und es war so ein Schiff, und es war schlechtes Wetter. Und die Wellen gingen immer höher, und der Wind brauste, die Segel brachen. Und das Schiff kam in Seenot, und das sah dann ungefähr so aus. Und da kann einem, glaube ich, ganz schön schlecht werden, wenn man auf so einem Schiff ist. War jemand von euch schon mal auf einem Schiff? Wer ist schon mal mit einem Schiff gefahren? Keiner. Du bist schon mal Schiff gefahren. Okay. Aber das wurde immer, immer schlimmer mit diesem Schiff. Und irgendwann begann es zu sinken. Und die Mannschaft merkte, da ist nichts mehr zu machen. Und sie waren vor der englischen Küste, und das Einzige, was ihnen noch übrig blieb, raus über Bord und versuchen, das Leben zu retten. Das Schiff war nicht mehr zu retten. Und so sprangen sie von Bord und schwammen um ihr Leben. Und sie erreichten glücklicherweise den Strand. Und keiner ging unter. 14 Mann, die gesamte Besatzung. Und als sie kurz verschnauften und sich da auf den Strand setzten, da merkten sie, dass sie schon wieder ein Problem hatten. Und zwar sah der Strand so aus. Das war an der englischen Küste, und da gibt es, es nennt sich Steilklippen. Da ist zwar unten ein bisschen Strand, aber dann türmen sich meterhohe Klippen auf. Und die sind so steil, dass man da nicht hochkommt. Was sollen die jetzt machen? Und sie wollten schon fast verzweifeln, weil die Flut kam und es würde nicht mehr lange dauern und selbst dieses kleine Stückchen Strand würde überspült sein. Und dann würden sie, obwohl sie es bis dahin geschafft hatten, doch untergehen. Und auf einmal, da ruft einer von der Mannschaft, hey, da hängt ein Seil. Und alle schauen, und es stimmt tatsächlich, da hängt ein Seil. Und was meint ihr, was die gemacht haben? sind hochgeklettert oder haben die gesagt, pff, wer weiß, ob das hält? Ich bleib lieber unten. Nee, natürlich, ne? Du hast recht, natürlich sind die hochgeklettert. Und so schnell sie konnten, klettern sie nach oben. Und sie haben gedacht, Mensch, da hat uns eine Rettungsmannschaft schon gesehen. Und die holen uns jetzt raus. Und als sie oben ankommen, da ist gar keiner da. Das Seil ist da zwar festgebunden, aber niemand ist da. Habt ihr auch schon mal was vergessen? Irgendwo liegen lassen? Ja? Und haben eure Eltern dann geschimpft? Also ich habe auch oft was vergessen. Und dann, naja, so froh waren meine Eltern dann nicht. Ne? Jedenfalls kommen sie da hoch und sie wundern sich, wie kann das sein? Wo kommt das Seil her? Ne? Und weit und breit kein Haus, weit und breit kein Mensch. Und nach einiger, als es dann morgen wird endlich, kommt dann doch ein Rettungstrupp, die haben das Schiff gesehen und sie werden da abgeholt und dann stellt sich raus, dass dieses Seil bei der letzten Rettungsaktion vergessen wurde. Und zwar ist die letzte Rettungsaktion schon ein Jahr her. Also wenn jemand nicht dieses Seil vergessen hätte, dann hätten sie nicht hochklettern brauchen können und dann wären sie alle ertrunken. Und manchmal geht es so im Leben, dass irgendjemand was liegen lässt, was einem selber helfen kann. Okay. Natürlich denken geht auch so ein bisschen über Seile. Und über Glauben und natürlich auch über Vertrauen. Wenn man an einem Seil hochklettert, muss man auch ein bisschen hoffen, dass das Ganze hält. Ich würde gerne mit euch einen Text lesen. Und der Text steht in Hebräer. Wer also eine Bibel dabei hat, der darf die gerne aufschlagen. Hebräer 11 und da der Vers 1. Hebräer 11, Vers 1. Der Glaube ist der tragende Grund für das, was man hofft. Im Vertrauen zeigt sich schon, was man noch nicht sieht. Ihr habt bestimmt alle schon mal diesen Begriff gehört, den Faden zu verlieren. Der stammt aus der Weberei. Wenn man den Faden verliert, dann verliert man natürlich auch Zeit. Man hat Mühe, wieder anzuknüpfen an das, was man vorher gemacht hat. Und man muss Kraft und Zeit aufwenden, um damit weitermachen zu können, was man vorhatte. Und im schlimmsten Fall gibt man vielleicht auf. Hast du für dein Leben einen roten Faden, der sich so durch dein Leben zieht? Ist es vielleicht nur so ein Fädchen, so ein ganz dünnes? Oder kann man ihn sehen? So ein kleiner roter Faden? Oder sieht dein Faden vielleicht eher so aus, dass man vielleicht schon mal was dranhängen kann und dass er vielleicht hält? Vielleicht sogar dein eigenes Leben. Wie sieht dein Lebensfaden aus? Kannst du ihm vertrauen? Es ist der 12. November 2014. Juan Lizama und Juan Lopez machen sich auf den Weg zu ihrem Arbeitsplatz. Sie sind das gewohnt. Sie sind Gebäudereiniger und haben eigentlich vor der Höhe keine Angst. Ihr Arbeitsplatz liegt auf über 540 Meter Höhe. Und zwar auf dem gerade eröffneten One World Trade Center in New York. Und so packen sie ihre Ausrüstung zusammen und steigen in die dafür vorgesehene Gondel. Und langsam lassen sie die Stück für Stück runter und fangen an, die Glasfassade zu reinigen. Auf einmal gibt es ein surrendes Geräusch, ein Ruck geht durch die Gondel
und sie kommt in extreme Schieflage und fängt an zu pendeln und hängt nur noch so an dieser Gebäudefassade. Und wenn ihr euch das vorstellen könnt, von der Höhe her wirkt diese Gondel im Grom nur wie eine winzige Nussschale, wenn man die hier an eurer Gemeinde runterlassen würde. Sie befinden sich gerade auf 240 Meter Höhe zwischen dem 68. und 69. Stockwerk. Und wären sie nicht mit Sicherungsleinen an dieser Gondel festgemacht, so wären sie wahrscheinlich aus der Gondel gestürzt. Wie es natürlich so ist, sammelt sich gleich eine Menschenmenge unten und alle gucken nach oben, boah, Hilfe, was passiert da jetzt, was machen die bloß? Die Feuerwehr wird gerufen, das Fernsehen kommt an, dreht live, denn sowas will man sich ja nicht entgehen lassen. Und die beiden Männer bangen um ihr Leben. Eine Spezialeinheit der New Yorker Polizei und der Feuerwehr stürmen auf das Dach des World Trade Centers hinauf und versuchen, eine zweite Gondel herabzulassen, um die beiden Männer zu retten. Aber dieser Gedanke wird relativ schnell verworfen, weil es einfach zu gefährlich ist, in dieser Höhe einen Umstieg von einer Gondel in die nächste zu wagen. Und so überlegt man hin und her, was soll man jetzt tun? Und schließlich kommt man zu dem Entschluss, es bleibt nichts anderes übrig, als ein Loch in diese Glasfront, die ist dreilagig, dazu braucht man natürlich ein Spezialgerät, so eine Diamanttrennscheibe, um da überhaupt durchzukommen. Und sie trennen ein Quadratmeter großes Loch in die Scheibe. Jetzt müssen die Männer ja nur noch aussteigen. Aber dazu müssen sie ihre Sicherungsleine von der Gondel lösen. Die rettenden Hände strecken sich ihnen entgegen. Ein neuer Haken wird ihnen entgegengehalten, damit sie sich sichern können. Und sie werden gerettet, natürlich. Wer will schon in so einer Gondel bleiben? Sie haken sich neu ein, lösen ihre Karabiner von der Gondel und lassen sich von den Helfern in das World Trade Center hineinziehen. Und glücklicherweise nach 2 Stunden ist das Ganze vorbei. Beide werden wohlbehalten gerettet, nur leicht unterkühlt, aber es ist nichts passiert. Und glücklicherweise ging an diesem Tag nur wenig Wind. Manchmal müssen wir unsere Leinen kappen, um gerettet zu werden. Manchmal müssen wir alte Verbindungen hinter uns lassen und neue Verbindungen wagen. Was wäre gewesen, wenn die Männer gesagt hätten, also Jungs, das ist ja eine gute Idee, aber ich glaube, ich bleibe lieber hier angekettet, weil das scheint mir sicherer zu sein. Eine Rettung wäre sicher nicht möglich gewesen. Es gibt Zeiten, da stehen wir vielleicht vor der gleichen Entscheidung. Vielleicht bist du in eingeschliffenen Bahnen gelangt und vielleicht stehst du in so einer Sackgasse, wo du nicht mehr rauskommst. Und vielleicht stehst du in der Situation, dass du eine Entscheidung treffen musst und einen neuen Weg einschlagen musst. Vielleicht sogar deine eigenen Entscheidungen, die du vorher verfechtet hast, revidieren musst, deine Meinung ändern musst und vielleicht den Vorschlag von jemand anders annehmen musst. Und das ist bestimmt nicht immer leicht. Wer gerettet werden will, der muss bereit sein, die Hände, die sich ihm entgegenstrecken, auch zu ergreifen. Das Seil, das sich dir zur Verfügung stellt, auch zu umfassen und dran hochzuklettern. Du musst bereit sein, neue Vertrauensverhältnisse einzugehen und neue Verknüpfungen zu wagen. Sie war ein kleines Mädchen, vielleicht so wie hier eins von euch. Und bestimmt war sie genauso fröhlich. Vielleicht hat sie sich vorgestellt, eines Tages mal Prinzessin zu sein oder einen König zu heiraten. Und sie hatte bestimmt eine Menge Pläne für ihr Leben. Aber leider kam es irgendwie anders, als sie sich das vorgestellt hat. Vielleicht kamen sie in schwierige Situationen, vielleicht war das Geld knapp, vielleicht ist sie auch in falsche Kontakte geraten. Und eines Tages war es so weit, dass sie ihren Körper für Geld verkauft hat. Sie lebte dabei wahrscheinlich nicht schlecht, finanziell gesehen. Sie hatte ein eigenes Haus, sie war unabhängig, konnte über sich selbst entscheiden und trotzdem die Frage, war sie glücklich? Eine Familie, das war sicher nicht drin. Vielleicht ahnt ihr schon, über wen es jetzt geht. Ich würde euch bitten, eure Bibel aufzuschlagen, und zwar das Buch Josua. Wir lesen jetzt natürlich nicht das ganze Kapitel, das dauert vielleicht ein bisschen zu lang. Aber wer Lust hat, der kann das gerne mal machen. Josua 2, das ist so die Hausaufgabe für heute Nachmittag, um euch nochmal die ganze Geschichte anzuschauen. Kurz die Vorgeschichte, was war passiert? Die Israeliten haben ihre Wüstenwanderung endlich nach 40 Jahren beendet. Sie mussten für ihre Fehler büßen, weil sie Gott nicht vertraut haben. Und jetzt stehen sie endlich vor dem gelobten Land. Sie hatten schon einige Kämpfe hinter sich und die haben sie gewonnen. Und sie merken, da ist wirklich ein Gott da, der uns führt. Er ebnet uns den Weg. Und jetzt stehen sie da vor dem gelobten Land, das sie eigentlich erobern sollen. Und da ist diese riesige Stadt, diese Stadt mit den unglaublichen Stadtmauern. Uneinnehmbar. Und sie überlegen, was können wir jetzt tun? Und Josua beauftragt zwei seiner Männer, geht doch da mal hin und schaut euch das Ganze mal an. Spioniert die aus, guckt mal, ob es da irgendwelche Schwachstellen gibt. Vielleicht kann man ja irgendwo heimlich da in die Stadt reinkommen. Und diese beiden Männer machen sich auf den Weg und sie kommen nach Jericho. Ich weiß nicht, woran es lag, dass man sie erkannt hat. Vielleicht waren es ihre Bärte, ihre Frisuren, ihre Kleidung, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall wurden sie erkannt. Und es wurde natürlich sofort dem König gemeldet. Hey, pass auf, da sind zwei Typen in die Stadt gekommen. Vielleicht wollen die uns hier ausspionieren. In dieser Zeit suchen die Männer irgendwo eine Stelle, wo sie Informationen sammeln können. Warum sie jetzt gerade dieses Haus von der Rahab ausgesucht haben, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war wahrscheinlich da auch reger Betrieb. Das war normal, dass da Menschen ein und vor allem auch Männer ein- und ausgegangen sind. Und vielleicht haben sie gedacht, da fallen wir am wenigsten auf. Und eine Frau, die gewohnt ist, Informationen oder Dienstleistungen gegen Geld zu geben, vielleicht kriegen wir da die besten Informationen. Und sie klopfen an Rahabs Tür und Rahab lässt sie rein. Und es dauert nicht lang, da klopft es an die Tür. Und Rahab ahnt schon, was da passieren wird. Und jetzt muss sie eine Entscheidung treffen. Und sie hat nicht viel Zeit dafür. Und wir lesen in Vers 4, in Josua 2, Vers 4, Rahab aber hatte die beiden Israeliten versteckt und stellte sich ahnungslos, als die Soldaten da in ihr Haus kamen. Ja, diese Männer sind bei mir gewesen. Ich wusste aber nicht, wo sie herkamen. Sie brachen wieder auf, als es dunkel wurde und das Stadttor geschlossen werden sollte. Ich kann nicht sagen, wohin sie gegangen sind. Wenn ihr ihnen schnell nachlauft, holt ihr sie bestimmt ein. Rahab hatte die Israeliten aber auf ihr Flachdach gebracht und unter Flachsstängel versteckt, die dort aufgeschichtet waren. Rahab muss eine gravierende Entscheidung für ihr Leben treffen. Warum macht sie das? Warum verbündet sie sich mit dem Feind? Sitzt sie nicht eigentlich in einer Stadt, die uneinnehmbar erscheint? Und hat sie nicht einen gewissen Wohlstand erreicht? Warum tut sie sich das an? Sie bringt sich selbst in Lebensgefahr. Es gibt einen ganz klaren Grund. Und Rahab nennt ihn diesen beiden Männern auch. Und sie erzählt ihnen, wir haben gehört, was euer Gott für euch getan hat. Wie er das Schilfmeer geteilt hat. Und das war ja schließlich mehr als 40 Jahre her. Und was er getan hat mit den Königen, die ihr bekämpft habt. Jeder von uns hat den Mut verloren. Der Herr, euer Gott, ist der wahre Gott oben im Himmel und hier unten auf der Erde. Wow. Da ist eine Heidin, die in einem fragwürdigen Beruf arbeitet und scheinbar sie als Einzige erkennt, wo hier Rettung ist. Sie erkennt, dass da eine viel höhere Macht am Werk ist. Eine Macht, mit der sich die Götter von Jericho nicht vergleichen können. Und sie trifft eine Entscheidung für ihr Leben. Sie möchte unter dem Schutz dieses Gottes stehen. Und sie ergreift ihre Chance, die einzige Chance, die ihr vielleicht noch bleibt. Und sie weiß das. Und als sie die Kundschafter an das Fenster ihres Hauses bringt, das an der Stadtmauer liegt, um sie dort abzuseilen, dann nimmt sie ihnen ein Versprechen ab. Und in Vers 17 können wir weiterlesen, oder besser Vers 15, nehmen wir ruhig. Rahabs Haus lag an der Stadtmauer. So konnte sie die Männer durch eins ihrer Fenster mit einem Seil hinunterlassen, um ihnen zur Flucht zu helfen. Sie riet ihnen, lauft erst ins Bergland, damit euch die Verfolger nicht finden. Versteckt euch dort 3 Tage, bis sie zurückgekehrt sind. Danach geht, wohin ihr wollt. Und vorher hatte sie ihnen aber einen Schwur abgenommen. Schwört mir bei dem Herrn, dass meine Familie und ich verschont bleiben, denn ich habe euch das Leben gerettet. Bitte gebt mir einen Beweis dafür, dass ich euch vertrauen kann. Lasst meine Eltern und Geschwister und alle ihre Angehörigen am Leben. Rettet uns vor dem Tod. Und die Kundschafter, die gehen darauf ein. Und die sagen, okay, weil du uns gerettet hast, werden wir das tun. Aber es gibt eine Bedingung. Wir stehen nur dann für euch ein, wenn alle, die zu dir gehören, hier in deinem Haus sind. Wer das Haus verlässt, für den übernehmen wir keine Verantwortung. Und du sollst ein Zeichen anbringen an deinem Haus, damit alle von unseren Leuten wissen, dass ihr da drin seid. Häng dieses rote Seil, an dem du uns gerade herabgelassen hast, knüpf das in dein Fenster, wenn wir zurückkommen. Und so verlassen die Kundschafter Jericho. Und sie kehren zurück in ihr Lager und berichten Josua alles, was sie erlebt haben. Und Rahab, was macht die? Die rollt das Seil wieder auf und legt es in den Schrank und denkt sich, ein Glück, dass ich dieses Seil habe. Wenn die wiederkommen, dann werde ich es raushängen. Natürlich nicht. Und das fand ich so faszinierend. Die sind kaum weg. Sie hätte doch noch Zeit gehabt. Die sind kaum weg. Da knüpft sie dieses Seil sofort ins Fenster. Sie wartet nicht erst darauf. Sie will kein Risiko eingehen. Das ist ihre Lebensversicherung. Der neue rote Faden, besser gesagt, das neue rote Seil, an dem ihr Leben hängt. Und das will sie nicht verschlafen. Ganz sicher nicht. Die Begegnung mit Gott fordert uns zu einer Entscheidung. Und auch Rahab muss sich entscheiden, wem sie dienen will, Gott oder den Götzen. Und sie entscheidet sich für das Leben. Es reicht nicht aus, das Richtige zu glauben. sondern wir müssen auch danach handeln. Das heißt nicht, dass wir werksgerecht sein sollen, aber es nützt nichts, wenn ich etwas glaube und nichts tue. Was hätte es Rahab gebracht, wenn sie gesagt hätte, wunderbar, ich glaube, dass Gott mir helfen kann. Ich habe ja das rote Seil, das hänge ich mir hier über den Stuhl und Gott weiß doch, dass ich es habe. Sie handelt genau nach dem, was ihr empfohlen wurde und hält sich genau an die Anweisung, die sie bekommen hat. Rahab, eine Frau, die überhaupt nicht in das damalige Schema passt. Und deswegen finde ich es so spannend. Eine Frau, meine Tochter sagt immer, ja, da kommen immer so wenig echte Heldinnen vor in der Bibel, immer nur die Männer. Ja, und als ich die Predigt damals geschrieben habe, habe ich ja eigentlich das auch als Antwort gemacht darauf. Die Bibel ist eigentlich voll von bemerkenswerten Frauen. Und wir sehen auch daran, dass Gott ein Gott für jeden ist. Nicht ein Gott der Männer, ein Gott der Wichtigen, sondern auch ein Gott der Kinder, der Frauen, der Ausgestoßenen. Ein Gott der Menschen, die bereit sind, neue Verbindungen einzugehen, ihren Lebensfaden neu zu knüpfen und auch mal ein Risiko einzugehen. Die Erwähnung Rahabs in der Bibel beweist eigentlich auch ein Stück weit, dass die Bibel glaubwürdig ist. Wer zur damaligen Zeit bitte hätte ein Buch geschrieben, in dem die Heldin eine Prostituierte ist? Das passt ja bitte überhaupt nicht ins Schema. Und schon gar nicht, wenn man das nachträglich geschrieben hätte. Dann hätte man das schön gefeilt und dann wäre der Held sicher ein Mann gewesen, ganz bestimmt. Oder die beiden Kundschafter hätten so in James-Bond-Manier die Tore gesprengt und wären in die Freiheit raus. Aber Gott sorgt dafür, dass wir immer wieder feststellen, dass das schwächste Glied in der Kette auch das stärkste sein kann, wenn es ihm sich anvertraut. Und er scheut sich nicht davor, eine Frau wie Rahab in seine direkte Abstammungslinie von Jesus zu übernehmen. Wenn wir uns in Matthäus mal diese Abstammungslinie anschauen, dann ist das ganz interessant. Matthäus 1, 1 bis 16, wer da gerne mit reinschauen möchte. Da werden im Grunde genommen die Vorfahren von David aufgeführt und die Männer, die irgendeinen Sohn bekommen haben. Von Frauen ist da überhaupt nicht die Rede. Bis auf drei besondere Frauen. Die anderen werden gar nicht erwähnt. Und zwar Frauen, die einfach gar nicht in dieses Schema passen. Da haben wir Tamar. Das war auch so eine Geschichte für sich. Wir haben Ruth, eine Heidin. Die werden namentlich erwähnt. Und wir haben Rahab, die Prostituierte. Und auch die wird namentlich erwähnt. Gott sorgt dafür, dass Menschen, die bereit sind, alles aufzugeben, nicht in Vergessenheit geraten, sondern als Beispiel für uns alle dienen können. Wir können in Jakobus lesen, in Jakobus 2, Vers 25, desgleichen, die Hure Rahab, ist sie nicht durch die Werke gerecht geworden, da sie die Boten aufnahm und ließ sie einen anderen Weg hinaus? Und in Vers 26 lesen wir, denn gleich wie der Leib ohne Geist tot ist, also ist auch der Glaube ohne Werke tot. Der Kreis schließt sich und wir sind wieder in Hebräer angekommen. Wie ist es mit deinem Glauben? Wie ist es mit deinen Verknüpfungen? Hängst du deinen Lebensfaden an Jesus? Verlässt du dich darauf, dass er das tragende Seil in deinem Leben sein kann? In Hebräer 11 Und damit schließen wir jetzt. Wir haben mit Hebräer angefangen und hören mit Hebräer auf. In Hebräer 11, Vers 31 können wir lesen, durch den Glauben war die Hure Rahab nicht verloren mit den Ungläubigen, da sie die Kundschafter freundlich aufnahm. Wir haben einen wunderbaren Gott, der niemanden vergisst. Wir haben einen Gott, der dir die Rettungshand entgegenstreckt. Wir haben einen Gott, der möchte, dass du auf der Gewinnerseite stehst. Und wir haben einen Gott, der uns ganz klare Vorgaben, ganz klare Geschichten erzählt, wie wir das erreichen können. Die Frage bleibt jetzt, bist du bereit, deinen Haken zu lösen und ihn in das Rettungsseil von Jesus einzuhaken? Die Entscheidung kann dir keiner abnehmen. Aber ich wünsche dir, dass du diese Entscheidung wagst, dass du deine Verknüpfung an Jesus machst, dass du ihm dein Leben anvertraust und dass du mit ihm dein Leben gehst. Amen.